Ich hörte heute ein Interview im Deutschlandfunk, da ging es unter anderem auch um die Ukraine und da wurde ständig vom russischen Genozid, vom Völkermord der Russen in der Ukraine gesprochen. Und ich habe mir gedacht, okay, das kann man ja so sehen. Ich habe noch nie gehört, dass ein deutscher Journalist von einem israelischen Genozid im Gazastreifen gesprochen hätte. Joe Bidens Vermächtnis als Präsident wird sein, dass er nichts getan hat, um die Eskalation im Nahen Osten zu verhindern. Und, wenn wir keine friedliche Lösung für den Nahen Osten finden und der Westen der Meinung ist, man muss die Dinge einfach so laufen lassen und Israel hat carte blanche, wie erwähnt, zu tun, was immer es zu tun beliebt, dann riskieren wir eine Explosion. Und wenn der Nahe Osten explodieren sollte, dann wäre gemessen daran der Ukraine-Krieg im Grunde genommen wenig mehr als ein lokales Scharmützel. Ich hoffe, dass ich mich in allem, was ich hier ausgeführt habe, irre. Ich hoffe, dass am Ende die Vernunft siegt, die Menschlichkeit siegt, dass die Geiseln freikommen und dass das Töten endet.
Grüezi miteinander. Ich begrüße ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und ich melde mich am 26. September aus Berlin mit einem hochinteressanten Gast, ein altbekanntes Gesicht. Wir hatten uns kürzlich mal miteinander unterhalten. Es ist Michael Lüders. Vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns da wieder schenken. Sie waren jahrelang Zeitkorrespondent, eigentlich der berühmteste Nahost-Experte Deutschlands und mitunter Deutschlands. Sie sind Politiker vom BSW, der neu gegründeten Partei von Sarah Wagenknecht. Und vor allen Dingen haben Sie bereits, Gratulation, einen Bestseller geschrieben, ist soeben herausgekommen. Er heißt «Krieg ohne Ende». Fragezeichen, warum wir für Frieden im Nahen Osten unsere Haltung zu Israel ändern müssen, ist vor wenigen Tagen erschienen, nun im Buchhandel bereits als Bestseller. Herr Lüders, erste Frage, was ist Ihre zentrale Erkenntnis, nachdem Sie dieses Buch geschrieben haben über Nahost, nachdem Sie sich so lange mit diesem Konflikt zwischen Israel und Palästina befasst haben?
Erst einmal vielen Dank, Herr Zeller, für die erneute Einladung. Es ist ja so, dass der Nahe Osten nicht zur Ruhe kommt und das schon seit Jahren und Jahrzehnten nicht. Und mich hat die Frage umtrieben, wie kann das eigentlich sein? Was sind die Ursachen dafür? Es gibt natürlich nicht nur hier die Guten und da die Bösen, das versteht sich von selbst. Aber es ist ja doch bemerkenswert, dass nun seit Monaten im großen Umfang Palästinenser sterben, nun zunehmend auch Libanesen, auch Israelis sind gestorben am 7. Oktober. Das war der Auslöser für diese Militärkampagnen Israels. Meine Fragestellung war, was sind die Hintergründe dieses Konfliktes? Wie konnte das dermaßen eskalieren? Warum sind eigentlich die Friedenskonferenzen, die vielen, die es gegeben hat, gescheitert? Und wie ist es zu erklären, dass Israel im Grunde genommen eine carte blanche hat, seitens der westlichen Politik, insbesondere seitens der USA und Deutschland, im Grunde genommen zu tun, was immer man zu tun beliebt, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hätte. Es ist ja keine Kleinigkeit. Israel hat in den letzten Monaten mindestens oder weit über 40.000 Palästinenser im Gazastreifen getötet, innerhalb von wenigen Tagen mehrere hundert Libanesen. Und das alles wird mehr oder weniger akzeptiert in den westlichen Ländern. Das gilt als Terrorbekämpfung. Aber wie kann das eigentlich sein? Russland würden wir ein solches Vorgehen in der Ukraine nicht durchgehen lassen. Die wichtigste Erkenntnis ist vielleicht, wir messen gerne mit zweierlei Maß, wenn es Israel betrifft. Das hat verschiedene Ursachen und die habe ich zu ergründen versucht.
Sie schreiben in der Unterzeile, warum wir für Frieden im Nahen Osten unsere Haltung zu Israel ändern müssen. Können Sie mir das erklären?
Es ist ja so, dass nicht allein in Deutschland die Neigung doch besteht, wie erwähnt, Israel alles Unrecht durchgehen zu lassen mit dem Argument, es handelt sich um Terrorbekämpfung. Und diese Sichtweise ist mir doch etwas zu schlicht. Israel ist 1948 gegründet worden. Im Zuge der Staatswerdung Israels sind mehr als 750.000 Palästinenser vertrieben worden. Mehr als die Hälfte der damaligen Bevölkerung, 15.000 Menschen sind gestorben bei diesen Vertreibungen. 500 Dörfer sind zerstört worden. Das Ziel der damaligen Staatswerdung Israels war es, diesen neuen jüdischen Staat mit einer möglichst geringen Anzahl von Palästinensern zu gründen. Und um dieses Ziel zu erreichen, musste man eben oder entschied man sich dafür, sehr, sehr viele Palästinenser zu vertreiben. Und das ist im Grunde genommen, wenn man so will, die Ursünde, der Staatswerdung Israels, die bis heute nicht betrachtet worden ist oder nicht betrachtet worden im Sinne von gelöst worden ist. Es gab den Sechstagekrieg 1967, in dessen Verlauf wurden noch einmal 350.000 Palästinenser vertrieben, gewaltsam vertrieben. Und diese Vertreibungen setzen sich ja im Prinzip bis heute fort. Dieser Krieg, der am 7. Oktober ausgelöst wurde, war ja im Grunde genommen, man möchte fast sagen, für Israel eine Einladung, das zu tun, was man ohnehin schon seit langem sich überlegt hatte seitens der Ultrarechten. Wie kann man einen möglichst großen Anteil der palästinensischen Bevölkerung loswerden? Es gibt mittlerweile mehr Nicht-Juden, Palästinenser als Juden zwischen Israel und Jordanfluss. Und aus Sicht der Groß-Israel-Apologeten, also derer, die für einen Groß-Israel-Staat eintreten. Groß-Israel bedeutet das gesamte historische Palästina, das gesamte Land zwischen Mittelmeer und Jordanfluss. Aus deren Sicht also geht es nun darum, wie gesagt, Tabula rasa zu machen. Und wir in Deutschland insbesondere, wir glauben, wir hätten die richtigen Lektionen aus der jüngeren deutschen Geschichte gelernt, indem wir dieses Verhalten der israelischen Seite, so wenig es akzeptabel ist, akzeptieren. Wir glauben quasi, die richtigen Lektionen gelernt zu haben, indem wir das nicht nur billigen, sondern zunehmend haben wir auch nach dem 7. Oktober Waffen geliefert im großen Umfang. Und es stellt sich doch die Frage, wie dieses große Schweigen der westlichen Politik zu erklären ist gegenüber diesem Unrecht, das Israel begeht. Auch Israel ist Unrecht widerfahren am 7. Oktober, keine Frage. Aber das rechtfertigt nicht das israelische Vorgehen im Gazastreifen. Es ist die am meisten zerstörte Region auf der Welt. Kein Teil der Welt ist innerhalb so kurzer Zeit so umfassend zerstört worden wie der Gazastreifen. 80% dort sind zerstört. Die Menschen können dort eigentlich nicht mehr existieren. Es gibt kein sauberes Trinkwasser, es gibt keine Abwasserentsorgung. Es ist ein Desaster, aber wir lassen es geschehen und wir finden es irgendwie auch in Ordnung, weil offiziell verteidigt sich Israel, bekämpft den Terror.
Sehen Sie sich, ketzerische Frage, sehen Sie sich als eine Art Pflichtverteidiger der Palästinenser, als Sie haben das Wort selbst gesagt, als Apologeten der Gegenseite Israels, als Apologeten der Palästinenser?
Nein, es geht mir nicht um Apologetik, sondern es geht mir auch in dem Buch darum, der palästinensischen Seite insoweit Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, als sie der große historische Verlierer ist im Konflikt mit Israel, im Konflikt mit der jüdischen Inbesitznahme Palästinas, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts einsetzte. Und es ist ein anhaltendes Unrecht, das sich über mehrere Generationen erstreckt, das wir im Westen aber weitgehend verdrängt haben. In der arabisch-islamischen Welt, im globalen Süden ist dieses Bewusstsein sehr weit vertreten, dass die israelische Seite hier großes Unrecht begangen hat. Wir aber verdrängen das. Es kann aber keine gedeihliche Zukunft geben zwischen Israel und den Palästinensern, ohne dass es die Perspektive gibt auf einen palästinensischen Staat. Und den gibt es nicht. Man glaubt seitens der ultrarechten israelischen Regierung, man könne das Palästina-Problem ein für alle Mal lösen durch Gewalt. Und alle Widersacher der israelischen Politik, vertreten vor allem durch die Hezbollah, die Partei Gottes im Libanon, die eng mit dem Iran bekanntlicherweise zusammenarbeitet, wenn man die ein für alle Mal ins Mark getroffen hat, dann gäbe es keinen Widerstand mehr gegen das Projekt Groß-Israel und dann könne man dieses Projekt abschließend verwirklichen. Das kann aber nicht funktionieren, weil der Widerstand in der Region ist dagegen zu groß.
Sie sagen, der Westen, also wir, müssen unsere Einstellung gegenüber Israel ändern. Nun sieht Deutschland die Sicherheit Israels als Staatsraison. Dieses Wort wird immer wieder genannt. Was bedeutet das konkret? Müsste überspitzt formuliert, müsste irgendwann die Bundeswehr einrücken gegen die Hamas, die Hisbollah? Wie verstehen Sie diese Staatsraison? Was bedeutet das konkret?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die man am besten der deutschen Regierung stellen sollte, weil das ist nicht ganz genau geklärt. Was bedeutet Staatsräson? Dieser Begriff ist sehr wischiwaschi, aber er hat eine große Wirkmacht, obwohl er weder juristisch noch politisch in irgendeiner Weise zu konkretisieren ist. Und die Schwierigkeit ist, dass man sich damit in eine moralische Haltung begeben hat gegenüber Israel. Angela Merkel war diejenige, die diesen Begriff der Staatsräson eingeführt hat, 2008 bei einer Rede vor der Knesset, dem israelischen Parlament. Und Helmut Schmidt kritisierte damals diese Rede nach dem Motto, das sei zwar emotional nachvollziehbar, was sie da gesagt habe, aber was bedeutet das konkret? Bedeutet das, wenn Israel Krieg führt gegen den Iran, dass dann deutsche Soldaten auf der Seite Israels kämpfen? Das sei eine sehr unkluge, unbedachte Formulierung gewesen. Und der Begriff der Staatsräson geht ja darüber hinaus. Man glaubt, Israel in jedem Punkt beistehen zu müssen. Die Frage ist ja nur, welches Israel ist gemeint? Reden wir von dem Israel in den Grenzen des 4. Juni 1967 vor dem Sechstagekrieg? Oder reden wir von jenem Israel, das danach entstand, nach der Inbesitznahme und der Kolonialisierung des Westjordanlandes, des Gazastreifens, der syrischen Golanhöhen und von Ostjerusalem und des Sinais? Das alles wird ja nicht geklärt oder es ist bis heute nicht geklärt worden. Es gibt so ein Bauchgefühl, wir Deutschen, wir müssen auf der Seite Israels stehen. Die Amerikaner tun das ihrerseits, weil für sie, aus Sicht der USA, ist Israel, wenn man so will, ihr Flugzeugträger im Nahen Osten, mit dessen Hilfe man geopolitische Rivalen in Schach halten kann, allen voran den Iran. Und die deutsche Haltung, nämlich zu glauben, man habe die richtige Lektion aus der jüngeren deutschen Geschichte gelernt, indem man Israel alles durchgehen lässt, noch das größte Völkerrechtsverbrechen, das ist eine ungute Haltung, weil sie delegitimiert Deutschland in der Welt. Und es stellt sich die Frage, will man eigentlich seitens des Moralweltmeisters Deutschland, das sind wir sind ja die Guten und wir wollen die Welt davon überzeugen, dass die Deutschen nun wirklich die richtigen Lektionen gelernt hätten aus der Geschichte. Aber ich kann doch angesichts dessen, was im Gazastreifen passiert, was mehr und mehr Staaten dieser Welt als Genozid bezeichnen, es gibt ja auch eine entsprechende Klage Südafrikas gegenüber Israel in dieser Frage, angesichts dessen kann ich doch nicht einfach die Augen verschließen und sagen, dass dieser Rechtsextremist Benjamin Netanyahu, der israelische Premier, nun in gewisser Weise diejenige Person, diejenige politische Kraft sei, die Deutschland aufgrund seiner jüngeren Geschichte zu unterstützen hätte. Ich bin der Meinung, Deutschland sollte auf Seiten derer stehen, die in Israel und in Palästina auf palästinensischer Seite für den Frieden einstehen, aber nicht für ein großes Israel.
Dieser Tage jährt sich der Angriff, das Massaker, der Terrorangriff auf die israelische Bevölkerung am 7. Oktober. Wie ist die Lage jetzt in Nahost? Wie beurteilen Sie dieses Chaos, das so unübersichtlich scheint?
Die israelische Armee und die israelische Führung haben sich schon recht bald nach dem 7. Oktober dafür entschieden, nicht allein die Hamas im Gazastreifen zu bekämpfen und darüber hinaus Lebensgrundlagen der Palästinenser so weit zu zerstören, dass am Ende wahrscheinlich nur ein Exodus der Palästinenser im Gazastreifen noch bleibt. Und auch im Westjordanland geht ja die israelische Armee immer brutaler vor gegen die Palästinenser, Siedler vertreiben Palästinenser und so weiter. Also das bleibt hier sehr unruhig. Die israelische Führung jedenfalls ist der Meinung, sie könnte jetzt die Gunst der Stunde nutzen, auch im Libanon ihren Widersacher Hezbollah zu zerstören, jedenfalls in großen Teilen. Das ist eine sehr unrealistische Annahme. Auch die Hamas ist nach einem Jahr nicht besiegt. Sie kämpft weiter. Es entwickelt sich zunehmend eine Guerilla-Armee aus der Hamas. Und die Hamas ist ja im Vergleich sehr viel schwächer als die Hezbollah. Der einzige Grund, warum die Hezbollah jetzt nicht ihr umfangreiches Raketenarsenal in Richtung Israel abfeuert, ist ja, dass sie, die Hezbollah, wie auch der Mentor Iran genau wissen, dass die Israelis nur darauf warten, dass auch nur eine Rakete der Hezbollah irgendein Hochhaus in Tel Aviv trifft, dann hat die israelische Regierung den Vorwand, um einen Krieg zu führen, auch gegen den Iran. Natürlich wissen die Israelis, weiß die israelische Führung, den kann sie nicht alleine führen. Dafür braucht sie Unterstützung der USA. Und deswegen ist es das Ziel der Regierung Netanyahu, die Region so weit in Brand zu setzen, dass die Amerikaner idealerweise sich auf die Seite Israels stellen und mit dem Iran das letzte Land in der Region zerstören, das den israelischen Hegemonieansprüchen noch im Wege steht. Den Irak unter Saddam Hussein gibt es nicht mehr. Syrien spielt geopolitisch keine Rolle mehr. Man hat hier gewissermaßen in der Vergangenheit ganze Arbeit geleistet im Jungtim USA und Israel und andere Akteure vor Ort. Also die Haltung Netanyahus ist klar. Er weiß natürlich auch, in dem Moment, wo er den Krieg beendet, ist er als Premierminister nicht mehr gefragt. Es würde dann Neuwahlen geben, möglicherweise wird er abgewählt, dann landet er vor Gericht aufgrund seiner vielen Vergehen, nicht zuletzt der Korruptionsvorwürfe. Also aus seiner Sicht, je länger der Krieg andauert, umso besser ist es für ihn, umso besser ist es für die Groß-Israel-Ideologen, für die ganze Siedlerbewegung, für die messianischen Groß-Israel-Verfechter, die also glauben, sie hätten einen biblisch begründeten Anspruch auf das gesamte Eretz Israel, auf das gesamte Land zwischen Mittelmeer und Jordanfluss, also sprich auf das gesamte Palästina.
Sie haben da die USA angesprochen, Iran, der da mit reingezogen werden könnte, die Eskalationsgefahr. Für wie akut, für wie bedrohlich, für wie gefährlich halten Sie die aktuelle Lage?
Die ist sehr gefährlich. Es gibt ja Bemühungen seitens der Vereinten Nationen, jetzt in diesen Tagen diesen Konflikt zu deeskalieren, einen Waffenstillstand für 21 Tage zu gestalten, damit es Verhandlungen geben könne. Die israelische Regierung hat diese Verhandlungen abgelehnt, genauso wie sie auch die Verhandlungen um die Freilassung der israelischen Geiseln im Gazastreifen sämtlich unterlaufen und unterminiert hat. Das kann man nachlesen, unter anderem bei israelischen Zeitungen wie Haaretz. Das ist dort alles dokumentiert. Das muss man ganz klar sagen, dass aus Sicht der israelischen Regierung spielen die Geiseln im Gazastreifen längst keine Rolle mehr. Die sind eingepreist als Opfer für die Groß-Israel-Ansprüche der israelischen Regierung. Und das Problem ist, dass in dem Moment, wo der Krieg mit der Hezbollah nicht endet oder sich intensiviert, irgendwann, die Hezbollah muss ja irgendwann reagieren, zurückschießen, sonst macht sie sich unglaubwürdig. Und wie gesagt, ein Treffer auf ein Hochhaus in Tel Aviv, das wäre dann die Steilvorlage, die Israel braucht, um massiv gegen den Libanon vorzugehen, gegen die Hezbollah vorzugehen, noch viel massiver als jetzt. Und dann wäre der Iran ruckzuck involviert. Es reicht ja, dass die israelische Seite eine Rakete in Richtung Teheran abschickt oder die Hauptstadt bombardiert. Also kurzum, es ist eine brandgefährliche Situation und ich glaube, dass die meisten Menschen bei uns, politische Entscheider, aber auch Medienschaffende, von der breiten Öffentlichkeit ganz abgesehen, sich einfach keine Vorstellung machen, was dann droht. Wenn der Iran angegriffen wird, wenn der Iran in diesen Krieg hineingezogen wird, dann explodiert der Nahe Osten und das ist wörtlich zu verstehen. Das hätte gravierende Folgen. Also erstens wäre es eine Katastrophe für die Menschen vor Ort sowieso. Es würde eine neue Fluchtbewegung auslösen in Richtung Europa. Aber die Energieversorgung würde in weiten Teilen zusammenbrechen, beziehungsweise die Energiepreise würden explodieren. Denn es ist ja klar, dass dann die Versorgungssicherheit durch die Schiffe, die Öl und Gas transportieren, nicht mehr gewährleistet ist, wenn dort die Raketen fliegen. Das wäre besonders für Deutschland dramatisch, denn die Deutschen haben ja, wir sind Moralweltmeister, also nach Beginn des Ukraine-Kriegs haben wir die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland auf Eis gelegt. Natürlich wollen wir offiziell kein russisches Gas und Öl. De facto bekommen wir es durch die Hintertür, durch Aserbaidschan, durch Kasachstan und die Türkei doch, aber zum 3- bis 5-fach höheren Preis. Ja, und wenn nun also diese Ressource Erdöl, Erdgas knapper wird durch einen möglichen Krieg im Nahen Osten, gehen die Preise durch die Decke. Die Amerikaner werden dann sofort ihre Fracking-Gas-Exporte in Richtung Europa reduzieren. Und Deutschland ist dann in einer ganz prekären Lage. Andere europäische Staaten, zum Beispiel Spanien oder Italien, beziehen Erdgas aus Algerien oder Libyen. Die Deutschen aber haben keine Versorgungssicherheit. Die Preise würden weiter explodieren, die Energiepreise. Und wenn man sich den Zustand der deutschen Wirtschaft anschaut, dann weiß man, dass die Ursünde der deutschen Regierung es war, diese wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland und damit die Energiesicherheit zu kappen, ohne eine bezahlbare Alternative zu haben. Das fällt uns jetzt auf die Füße. Und wenn jetzt der Nahost noch explodiert, ich würde mal sagen, dann ist die deutsche Wirtschaft ja in einer ganz, ganz prekären Lage.
Wieso sollte das? Was ist das Motiv von Israel, da quasi Nahost in einen absoluten Flächenbrand zu versetzen? Ich meine, das wäre ja quasi Selbstmord. Warum würde man das tun wollen, dass da der Iran noch mit einfunkt, die USA kommen, die ganze Welt quasi in Mitleidenschaft gezogen wird? Warum?
Aus ideologischen Gründen. Wenn ich Groß-Israel-Ideologe bin, dann sage ich mir, okay, Haaretz Shelanu, das gesamte Groß-Israel, Palästina gehört mir, die Palästinenser müssen weg. Ich habe jetzt die Chance, all meine Widersacher aus der Welt zu schaffen. Lass den Nahen Osten doch brennen, es ist mir egal. Meine Grenzen sind sicher, so die Selbstwahrnehmung. Das Problem ist nur, wenn es denn so kommen sollte, wird Israel ein Sparta sein, isoliert in der Welt, mit Ausnahme vielleicht einer sehr intensiven Unterstützung weiterhin durch die USA und Deutschland. Netanyahu gebärdet sich zunehmend wie ein Nero, der im Begriff steht, die Region in Brand zu setzen, aber es ist ihm im Zweifel egal, denn er ist ein Ideologe. Wenn ich Groß-Israel-Ideologe bin, dann bin ich überzeugt, erstens, die Palästinenser müssen weg. Also entweder ich vertreibe sie oder ich töte sie oder ich kujoniere sie. In der Vergangenheit, über Jahrzehnte hinweg. Und zweitens, alle meine Widersacher müssen zerstört werden. Und wenn dann die gesamte Region in die Luft fliegt, mir ist es egal, dann habe ich im Rahmen dieses Chaos auch die Möglichkeit, die Palästinenser abzuschieben. Selbstverständlich aus Sicherheitsgründen, versteht sich. Das muss nicht eins zu eins so kommen, aber in diese Richtung wird es gehen. Und das ist eine brandgefährliche Situation. Und als Liberaler, als gemäßigter Israeli, als gemäßigter liberaler Jude in der Diaspora kann man eigentlich nur verzweifeln angesichts des Zustands des Staates Israel. Und es sind ja auch liberale Juden, die diese Politik angreifen und kritisieren. Die Opfer der Groß-Israel-Politik sind gegenwärtig die Palästinenser und die Araber. Aber im nächsten Schritt, wenn sich die Lage irgendwann mal wieder beruhigen sollte, wenn überhaupt, dann werden liberale Israelis ins Visier geraten, jüdische Israelis, weil sie als Landesverräter gelten, die mit dem Feind kooperieren oder die eben nicht eingenordet sind genug, um eben der Siedlerbewegung die Ehre zu erweisen oder eben dieser Groß-Israel-Ideologie nicht zu frönen, die letztendlich Israel zerstören wird. Wenn man sich die Frage stellt, ob Israel in 30 Jahren noch existiert, ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher. Nicht, weil irgendein Land Israel wird zerstören können, es ist ausgeschlossen. Aber die inneren Widersprüche der israelischen Gesellschaft, die Wahrscheinlichkeit, die Möglichkeit, dass es zu einem Bürgerkrieg kommen kann in Israel, die Überlegung, dass Israel ein Paria-Staat werden wird, der nur noch an der Lifeline die USA hängt, ja, das ist doch keine Perspektive für eine gedeihliche Zukunft eines Staates, einer Gesellschaft. Die Liberalen, die gemäßigten Israelis werden auswandern, und zwar in großer Zahl. Das tun sie schon seit Jahren. Und wenn man am Ende nur noch Rechtsextremisten hat, jetzt überspitzt gesagt, die diese Gesellschaft, die israelische, prägen, ja, dann ist man irgendwann allein auf der Welt.
Wie beurteilen Sie eigentlich diese Pager-Attacke, wo da bei der Hisbollah, bei auch hochrangigen Militär, da diese Walkie-Talkies, nachher zuerst so Pagers, Funkgeräte, glaube ich, explodiert sind am Gürtel. Wie sehr hat das die Hisbollah geschwächt, auch psychologisch, in psychologischer Art und Weise? Wie schätzen Sie das ein?
Es war in psychologischer Hinsicht mit Sicherheit ein schwerer Schlag für die Hisbollah, denn sie muss sich fragen, wie kann es sein, dass sie den Israelis auf den Leim gegangen sind, die diese Pager ja offenbar selber hergestellt haben und entsprechend präpariert haben. Das ist, wenn man es spionagetechnisch betrachtet, muss man sagen, schon ein Husarenstück. Das ändert aber nichts daran, dass es völkerrechtlich und menschenrechtlich eine höchst fragwürdige Operation war. Es wird zwar hier medial immer so dargestellt, als sei das ein Angriff gewesen auf die Hisbollah, aber es sind dabei ja auch Hunderte von Zivilisten zu Schaden gekommen. Wir sehen die Hisbollah nur als eine Terrororganisation, aber die Hisbollah ist ja im Grunde genommen eine große Partei. Sie ist sozusagen eine gesellschaftlich prägende Kraft, und ich kann zum Beispiel in Südbeirut ein Arzt sein in einem Krankenhaus. Und dann habe ich natürlich viel mit Menschen zu tun, die im Umfeld der Hisbollah tätig sind. Jetzt, diese Pager-Angriffe haben aber auch zum Beispiel Ärzte getroffen, die diese Dinger auch hatten. Und es ist natürlich äußerst fragwürdig, zu sehen, mit was für einer Selbstverständlichkeit die israelische Seite den Tod von Zivilisten einpreist. Das spielt einfach keine Rolle. Die Argumentation der Israelis lautet, naja, die Hamas, die Hisbollah, sie nehmen Zivilisten als Geiseln, was sollen wir machen als Israelis? Ne? Verantwortlich für den Tod der Zivilisten sind die Terroristen. Aber diese Sichtweise greift zu kurz, das ist Quatsch, die Verantwortung liegt bei Israel. Und ich kann nur noch mal darauf verweisen, würde Russland sich ähnlicher Methoden bedienen gegenüber der Ukraine oder gegenüber russischen Dissidenten im Ausland, wir wären alle miteinander rechtschaffen empört, aber in diesem Fall akzeptieren wir das, weil das sind ja irgendwie die Guten, die dagegen das Böse kämpfen.
Wie darf, kann, soll die Hisbollah darauf reagieren?
Gute Frage. Das wird sie sich in diesen Tagen überlegen. Bislang handelt sie ja sehr besonnen. Sowohl die Hisbollah wie auch die Iran wissen natürlich ganz genau, die Israelis warten nur darauf, auf diesen einen Angriff auf das Hochhaus in Tel Aviv. Und dann haben wir den großen Krieg. Aber andererseits können sie sich ja nicht ihre gesamte Infrastruktur zerstören lassen, ohne zu reagieren. Also es muss etwas geschehen, und deswegen steht die Zukunft der Region auf des Messers Schneide. Die Regierung Netanyahu spielt mit dem Feuer, und das tut sie sehr bewusst und mit großem Engagement. Und es ist im Grunde genommen alles offen. Das ist ein Spiel, das man am besten vergleicht mit russischem Roulette. Und den hohen Preis werden insbesondere natürlich ja die Libanesen und die Palästinenser zahlen.
Kann man überspitzt gesagt so formulieren, dass der Iran, der, wie Sie gesagt haben, sehr besonnen da reagiert, eigentlich der letzte vernünftige Player da ist? Ich meine, ich erinnere an diese gezielten Tötungen, die auch für Schlagzeilen sorgen, die den Iran mitten im Herz getroffen haben, so wie ich das beurteilen kann. Glauben Sie, ist Teheran aktuell noch das Bollwerk der Vernunft im Nahen Osten, oder ist das völliger Quatsch?
Die westliche, die hiesige Wahrnehmung des Iran ist ja eine, die geprägt ist von fanatischen Mullahs, die ständig danach trachten, Unheil zu stiften, Israel zu vernichten und dergleichen Dinge mehr. Aber wenn man sich nüchtern anguckt, wie iranische Politik funktioniert, und ich beschreibe das auch in meinem Buch, dieses Funktionieren, wie sie eigentlich über Jahre und Jahrzehnte hinweg immer wieder auf die USA und auf Israel zugegangen sind, um eine Working Relationship, sag ich mal, herzustellen. Sie haben sogar einmal, das kann man bei mir nachlesen, das Angebot gemacht an die Regierung George W. Bush, die Hisbollah im Libanon in eine rein politische Partei zu verwandeln. Unter der Voraussetzung, dass Israel seine Besetzung beendet. Natürlich sind die Amerikaner, sind die Israelis darauf nicht eingegangen, aber es ist falsch zu sagen, dass der Iran nur destruktiv agiere. Die Iraner wissen ganz genau, dass sie am kürzeren Hebel sitzen, Israel schlagkräftiger und die Amerikaner würden nicht zögern, den Iran großflächig zu bombardieren. Dieses Risiko will die iranische Führung nicht eingehen. Insofern sind sie sehr rational handelnd, auch wenn sie natürlich sehr unglücklich sein dürften über die gegenwärtige Situation, die ständig darauf abzielt, sie zu provozieren.
Haben Sie sich auch im Zuge Ihres Buches, haben Sie sich eigentlich jemals gefragt, wie Sie nach dem 7. Oktober reagiert hätten, wenn Sie Netanyahu wären?
Als Netanyahu kann man nur agieren, wie Netanyahu es getan hat, ohne Sinn und Verstand, Gewalt und noch mehr Gewalt einzusetzen. Aber der Kern des Konfliktes ist die ungelöste Palästina-Frage. Wenn die Israelis in Frieden mit ihren Nachbarn leben wollen, dann braucht es einen palästinensischen Staat in den 1967 von Israel besetzten Gebieten im Westjordanland und im Gazastreifen mit Ostjerusalem als Hauptstadt. Würde es in diese Richtung gehen, wären die Konflikte in der Region sehr schnell gelöst. Und wie erwähnt, auch der Iran ist gesprächsbereit in Sachen Hisbollah. Aber es setzt voraus, dass die israelische Seite, und sie ist die stärkste Seite in diesen Konflikten, bereit ist, nachzudenken, zu verhandeln, in sich zu gehen, eine andere Politik zu machen. Und dazu ist man nicht bereit. Das Ziel ist, wie erwähnt, Groß-Israel. Und dieses Ziel verträgt keinerlei Kompromisse, egal mit wem. Deswegen wird die israelische Regierung nicht einlenken. Das Dilemma für die israelische Führung ist, dass man natürlich die ganze Region im Zweifel in Brand setzen kann. Aber die Israelis mit ihrer hochgerüsteten Armee sehen sich Guerilla-Organisationen gegenüber, wie der Hamas oder der Hisbollah. Und gegen Guerillas einen Krieg zu gewinnen, ich darf nur daran erinnern, dass dieses der NATO in Afghanistan gegenüber den Taliban in 20 Jahren nicht gelungen ist.
Ich will jetzt nicht den großen Verteidiger Israels da spielen, aber wenn man mit Juden spricht, gemäßigten Israelis, dann spürt man, dass dieser 7. Oktober unglaubliche Spuren hinterlassen hat. Das ist, da werden Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg wach, Existenzängste kommen hoch. Können Sie das verstehen, wie da reagiert wurde, wenn Sie sich versetzen Sie sich in diese Seite Israels mit wie viel Verständnis für diese wahnsinnigen Unrechtstaten, die da begangen wurden?
Ich kann jeden Israeli verstehen, der um seine Sicherheit fürchtet. Ich kann jeden verstehen, der um seine Angehörigen trauert. Der Angriff der Hamas auf Zivilisten war Unrecht, war verbrecherisch und ein klarer Bruch des Völkerrechts. Hätte die Hamas lediglich israelische Militärs angegriffen, wäre das ein legitimer Akt des Widerstandes gewesen. Aber man hat Zivilisten angegriffen, man hat Zivilisten entführt in den Gazastreifen. Das ist ein klarer Bruch internationaler Rechtsnormen. Das ist menschenverachtend. Das ist zu verurteilen, diese Gewalt. Da gibt es gar keinen Zweifel. Und ich kann wirklich Israelis gut verstehen, die sich die Frage stellen, wie sicher sind wir in unserem eigenen Land? Und natürlich, Menschen neigen dazu, in erster Linie die eigenen Interessen zu sehen. Und das bedeutet, unsere Sicherheit hat Vorrang gegenüber den Interessen Dritter, in diesem Fall der Palästinenser. Aber ich kenne sehr viel liberal eingestellte Juden und Israelis, die genau erkennen, dass das Dilemma darin besteht, dass dieser 7. Oktober eben auch der Versuch war, der Hamas eine neue Realität zu schaffen, weil Jahre der Blockade des Gazastreifens und Jahre der Verhandlungen mit der PLO, mit der Hamas immer ins Leere gelaufen sind. Und wie ich in meinem Buch zeige, war es vor allem die israelische Seite, die diese Verhandlungen hat ins Leere laufen lassen. Denn wenn man wirklich Kompromisse eingeht, dann muss man auch territoriale Kompromisse eingehen. Und dazu war die israelische Seite zu keinem Zeitpunkt bereit. Auch nicht nach den berühmten Friedensverträgen von Oslo 1993. Da begann der größte Bauboom in der Geschichte der Besatzung. Das ist völlig paradox. Also auf einer individuellen, subjektiven Ebene. Die Israelis an sich, der einfache Bürger, der einfach ein normales Leben führen möchte, für den muss es furchtbar sein, das zu erleben. Es sind ja auch 10.000 Israelis aus dem Norden vertrieben worden durch den Hisbollah-Beschuss, sowie umgekehrt auch 10.000 aus dem Südlibanon vertrieben worden sind, schon vor den jetzigen Angriffen durch den Beschuss der israelischen Seite. Kurzum, man kann diese menschliche Tragödie nur beenden durch Verhandlungen, durch Kompromissbereitschaft. Militärische Gewalt erhöht die Probleme.
Wie ist es möglich, dass in einer Region wie im Nahost auf beiden Seiten, Palästina, Israel, derartige Auslöschfantasien hochkommen? Wie haben Sie sich diese Frage schon mal gestellt, wie es möglich war, was die Ursache dafür ist, dass eigentlich sämtliche moralischen Grundsätze zusammenbrechen?
Ja, die Frage ist sehr gut. Ich kann sie nicht abschließend beantworten. Die Palästinenser sind in einer Situation, wo sie quasi nichts mehr zu verlieren haben. Es gibt für sie zwei Möglichkeiten. Entweder sie leisten Widerstand oder aber die Israelis werden sie töten bzw. deportieren. Darauf läuft es unterm Strich gesehen, wenn man die Höflichkeiten beiseite lässt, hinaus. Sie werden nicht morgen vertrieben werden, nicht übermorgen. Aber es wird in diese Richtung gehen. Es gibt schon israelische Bemühungen, ich dokumentiere das in meinem Buch auch, die Palästinenser in Richtung Afrika, in Richtung Europäische Union abzuschieben. Es gibt entsprechende Verhandlungen, bislang ohne Ergebnis. Aber ich denke, der Druck wird zunehmen, denn die Lebensbedingungen sind so katastrophal im Gazastreifen. So viele Menschen werden noch sterben an Krankheiten, dass hier etwas geschehen muss, aber eben nicht in dem Sinne, wie ausgeführt, dass es einen eigenen Staat geben könnte. Ja, wenn ich ein Fanatiker bin, dann bin ich natürlich nicht gewillt zu Kompromissen. Und auch wenn die Palästinenser natürlich in diesem historischen Ringen mit den Israelis in einer schwächeren Position sich befinden, ändert das natürlich nichts, dass es eine verbrecherische Gesinnung auch auf palästinensischer Seite gibt. Ein Yahya Sinwar, der Führer der Hamas, ist wahrhaftig kein Sympathieträger, genauso wenig wie der Führer der israelischen Armee, Yoav Gallant, der die Palästinenser als menschliche Tiere bezeichnet. Wir haben hier einen Entmenschlichungsprozess, der im Grunde genommen schon von klugen Israelis vor Jahrzehnten vorweggenommen worden ist. Ich habe vor vielen, vielen Jahren meinen Zivildienst mit der Aktion Sühnezeichen in Israel geleistet. Und einer der größten und bekanntesten jüdischen und israelischen Philosophen des vorigen Jahrhunderts war Yeshayahu Leibowitz. Und hielt mal einen Vortrag im Rahmen derjenigen, die bei Aktion Sühnezeichen ihren Zivildienst gemacht haben. Und der sagte im Jahr 1980, also das ist ja nun schon ein paar Tage her, 1980 sagte er, Israel wird aufgrund der Besatzungs- und Siedlungspolitik zwangsläufig ein faschistischer Staat werden. Und erst wenn dieser Faschismus überwunden werde, könne Israel eine wahrhafte Demokratie sein. Und ich dachte damals, wow, was sagt er denn da? Das hat sich mir eingeprägt, weil das für mich eine so ungeheuerliche Aussage war. Israel, ein faschistischer Staat. Also was dafür würde man 1980 in Deutschland also öffentlich hingerichtet werden, wenn man so etwas gesagt hätte. Aber er hat es im Grunde genommen richtig vorausgesehen. Und in dieser, wenn ich so sagen darf, in seinem Sinn faschistischen Phase befindet sich Israel gegenwärtig. Und man kann nur hoffen, dass die recht bald überwunden wird.
Sie schreiben in Ihrem Buch, wir nehmen diese Auseinandersetzung mit moralischer Hybris und Realitätsverleugnung wahr. Was meinen Sie damit?
Dass wir im Grunde genommen achselzuckend zur Kenntnis nehmen, dass jeden Tag im Gazastreifen bis zu Dutzenden Menschen getötet werden, dass Zivilisten massakriert werden in Zeltlagern, auf offener Straße niedergeschossen werden, obwohl sie angeblich in einem sicheren Zufluchtsbereich sich befinden. Das alles ist, wie ich meine, unerträglich, aber es wird bei uns nicht thematisiert. Ich hörte heute ein Interview im Deutschlandfunk, da ging es unter anderem auch um die Ukraine und da wurde ständig vom russischen Genozid, vom Völkermord der Russen in der Ukraine gesprochen. Und ich habe mir gedacht, okay, das kann man ja so sehen. Ich habe noch nie gehört, dass ein deutscher Journalist von einem israelischen Genozid im Gazastreifen gesprochen hätte. Das ist einfach ein absolutes Tabu. Das gibt es nicht. Das würde man so nicht formulieren in Deutschland. Wir nehmen diesen Tod bedauernd achselzuckend zur Kenntnis und sind der Meinung, wie erwähnt, naja, gut, die Hamas, die Hezbollah, die nehmen eben Zivilisten als Geiseln, verstecken ihre Waffen in deren Umfeld. Ja, und was sollen die armen Israelis machen? Man könnte ja sagen, dass die Israelis die Grenze öffnen und die Zivilisten aus dem Gazastreifen Richtung Negev ausreisen lassen, vorübergehend. Könnten sie ja tun. Tun sie natürlich nicht, weil die Ziele sind ganz andere. Und ich bin der Meinung, dass dieses achselzuckend, diese Brutalität zur Kenntnis zu nehmen, nicht funktioniert. Was dort stattfindet, ist ein veritabler Genozid im Gazastreifen. Und dazu zu schweigen, wenn man sich selber im Begriff wähnt oder in der Vorstellungswelt wähnt, man verfüge über eine höhere Moral. Das passt nicht zusammen. Also entweder ich habe die richtigen Lektionen aus der jüngeren deutschen Geschichte gelernt, dann bedeutet das konkret, dass ich zu epochalem Unrecht, egal wer es begeht, egal wo es auf der Welt geschieht, eine klare Meinung habe und sage, das geht so nicht. Ich kann aber nicht selektiv meine Empörung kanalisieren, im Falle Russlands sehr ausgeprägt, im Falle Israels shit happens. Das ist nicht glaubwürdig, damit verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, dass insbesondere der Ruf Deutschlands in der dritten Welt, wie man früher sagte, im globalen Süden, heute mindestens so schlecht ist, wie der Ruf der USA war nach dem Irakkrieg 2003.
Was heißt eigentlich heute antisemitisch?
Naja, der Begriff ist ja umstritten. Antisemitisch, eigentlich in der ursprünglichen Bedeutung, bedeutet ja, gegen Juden eingestellt zu sein, weil sie Juden sind. Also ein klassisch rassistisches Phänomen. Aber wir haben gesehen, dass in den letzten Jahren, man kann das ziemlich genau datieren, auf den Beginn der 2000er Jahre, gibt es auf internationaler Ebene Versuche seitens verschiedener Akteure, und zwar mit großem Erfolg, die Dimension des sogenannten israelbezogenen Antisemitismus einzuführen in die öffentliche Debatte und diesen israelbezogenen Antisemitismus zu bekämpfen durch die Einrichtung bestimmter Institutionen, wie zum Beispiel die der Antisemitismusbeauftragten, die es in Deutschland mittlerweile in großer Zahl gibt, auf verschiedenen Ebenen, seitens der Bundesregierung bis zu den Sportverbänden. Und das Problem, wenn man jetzt Antisemitismus gleichsetzt mit Kritik an Israel, ist natürlich ein vielschichtiges. Ich meine, wieso ist jemand, der Israel kritisiert, Antisemit? Ich kann ja zum Beispiel die Regierung Macron kritisieren, aber deswegen bin ich ja nicht antifranzösisch eingestellt. Wie man also auf die Idee kommen kann, das, was Israel an Unrecht begeht, wenn man dieses nun kritisiert, als antisemitisch zu bezeichnen, ist natürlich völlig absurd. Damit entwertet man letztendlich diesen Begriff. Mittlerweile ist es ja so, dass, wenn ich mich öffentlich hinstelle und sage, das, was die israelische Regierung macht, ist ein Genozid, dann muss ich mich warm anziehen. Also es ist nicht karriereförderlich. Und wenn ich auf die Straße gehe, demonstriere gegen das, was Israel tut, dann werde ich in Israel von der Polizei und von der Justiz gegebenenfalls mit repressiven Maßnahmen überzogen. Das ist keine gute Entwicklung. Also, und kluge Juden wissen das auch, dass diese Gleichsetzung von Antisemitismus mit israelbezogenem Antisemitismus ein sehr gefährliches Spiel ist. Wir haben in Deutschland das Phänomen, dass es einen ausgeprägten Philosemitismus gibt. Es gibt diese Überlegung, dass man die richtigen Lektionen aus der deutschen Geschichte gezogen habe, wenn man einfach nur alles gut findet, was irgendwie mit Israel zu tun habe. Aber diese Haltung greift zu kurz. Susan Neyman, die Leiterin des Einstein-Forums in Potsdam, sagte einmal, nichts ist deutscher als der Wunsch, jüdisch zu sein. Und das Problem mit dieser Haltung ist, dass sie eben häufig einhergeht mit großer Naivität und von staatlicher Seite dazu führt, dass man falsche Entscheidungen trifft, indem man sich beispielsweise nicht von der israelischen Politik distanziert. Es wäre doch klug gewesen, sich solidarisch zu zeigen mit den Opfern des 7. Oktober, aber gleichzeitig der israelischen Regierung klar zu signalisieren, es gibt Grenzen für eure Vergeltung, dafür auch noch Waffen zu liefern, und zwar 500.000 Schuss Munition und Artilleriegeschosse und so weiter. Das ist völlig absurd und natürlich nicht akzeptabel, wie ich meine.
Was halten Sie von diesem, Sie haben die Demonstration angesprochen, was halten Sie von diesem Spruch, der so fast schon allerweltsmäßig gesagt wird, from the river to the sea? Was halten Sie davon?
Also zunächst mal dieser Spruch, from the river to the sea, Palestine will be free, ist in Teilen Deutschlands strafbewehrt. Wenn Sie das auf einer Demonstration zum Beispiel in Berlin skandieren, werden Sie dafür juristisch belangt. Ist gerade einer 22-jährigen Studentin passiert, die verurteilt worden ist wegen Volksverhetzung, weil diesen Slogan skandiert hatte. Das ist wirklich absurd. Wenn man sich vor Augen hält, dass genau dieses from the river to the sea ja auch die israelische Staatsraison ist, wenn ich so sagen darf. Ja? Also die Likud-Partei, die Partei von Netanyahu, hat in ihrem Parteiprogramm klipp und klar festgehalten, dass Israel from the river to the sea reicht, also vom Jordanfluss bis zum Mittelmeer. Und gerade erst im Juni hat die israelische Knesset, das israelische Parlament, eine Resolution verabschiedet, der zufolge es niemals einen palästinensischen Staat westlich des Jordanflusses geben kann und darf. Das würde Israel zerstören. Also from the river to the sea ist Staatsideologie in Israel, ohne das jetzt die Bundesregierung deswegen Strafanzeige gestellt hätte in Richtung israelische Regierung. Aber wenn jemand das mit Blick auf Palästina ruft, ist das eine andere Geschichte. Hinzu kommt, dass dieser Begriff, wenn man ihn historisch betrachtet, ursprünglich meinte, wenn er von palästinensischer Seite verwendet wird, dass man eigentlich einen gemeinsamen Staat anstrebt, ohne Diskriminierung der einen durch die anderen. Und der israelische Antisemitismusforscher Omar Bartov hat festgestellt, dass dieser Spruch »From the river to the sea« ursprünglich ein Slogan war der revisionistischen Bewegung unter Wladimir Jabotinsky. Das waren die Ultrarechten in der zionistischen Bewegung von 1948, aus der dann später die Herut-Partei hervorgegangen ist, die Freiheitspartei, und aus der wiederum ist der Likud hervorgegangen. Also es gibt ja eine klare historische Chronologie. From the river to the sea, das ist natürlich der eigentliche Gag, ist eigentlich ein Slogan Israel oder also jüdischer Revisionisten in der Zeit vor der Staatsgründung Israels. Wird heute aber auch von palästinensischer Seite verwendet. Nur wenn die es machen, ist es, wie gesagt, antisemitisch. Wenn die Israelis es machen, ist das, wie soll man sagen, das nimmt man dann zur Kenntnis, mehr aber auch nicht. Das ist eine der vielen Absurditäten, die sich zwangsläufig ergeben, wenn man glaubt, dass deutsche Staatsräson beinhalte, alles gut und richtig zu finden, was die israelische Seite so veranstaltet.
Unlängst hat gerade Joe Biden wieder über ausgesprochen, eigentlich eher hat sich da mehr ein bisschen bedeckt gehalten, nicht groß interveniert, hat sich dann aber bei der UNO-Generalversammlung, bei seiner letzten Rede, hat er sich nochmals zu Nahost geäußert. Mich interessiert, was halten Sie von der Nahostpolitik Amerikas? Wie beurteilen Sie ganz spezifisch die Außenpolitik Joe Bidens?
Naja, Joe Bidens Vermächtnis als Präsident wird sein, dass er nichts getan hat, um die Eskalation im Nahen Osten zu verhindern. Man muss ganz klar sagen, die Israelis können politisch und militärisch tun, was sie tun, nur weil sie nur eingeschränkte Unterstützung der USA haben. Würden die Amerikaner morgen ankündigen, dass sie keine Waffen mehr an Israel liefern, dann wäre jeder Krieg im Nahen Osten übermorgen beendet. Die Israelis können ohne diese Unterstützung aus den USA ihre Kriege nicht führen. Das wäre völlig ausgeschlossen. Also insoweit liegt hier ein großes Versagen der amerikanischen Führung vor. Die Amerikaner leisten sich ja einen interessanten Double Bind. Rhetorisch kritisieren sie durchaus Netanyahu und sagen, pfui pfui, du, solltest du nicht machen, nicht den Bogen überspannen. Anthony Blinken, der Außenminister, reist regelmäßig hin und mahnt und wirbt für Frieden. Aber natürlich ist das alles letztendlich eine Politshow, denn die Beteiligten wissen doch, dass Netanyahu das nicht ernst nimmt. Die USA selber haben gemeinsam mit verschiedenen Europäern und arabischen Staaten gerade erst vor den Vereinten Nationen in New York dafür plädiert, dass es einen 21-tägigen Waffenstillstand gibt im Südlibanon, damit man über Frieden verhandeln kann. Und die israelische Regierung sagt, ist uns völlig egal, was du sagst, die Kämpfe gehen weiter. Also ich meine, wenn ich Präsident Biden wäre und mir würde jemand wie Netanyahu so kommen, mir dermaßen auf der Nase herumtanzen, da würde ich mir schon überlegen, lasse ich mir das gefallen oder nicht. Und mit Blick auf diesen Präsidenten, aber auch die vorangegangenen, muss man sagen, sie lassen sich auf der Nase tanzen. Es ist ein großer Einfluss gegeben pro-israelischer Lobbygruppen in den USA, das darf man nicht unterschätzen. Und die christlichen Fundamentalisten, die sind ebenfalls sehr stark. Und diese christlichen Zionisten sind ja merkwürdigerweise Leute, die glauben, dass die Wiederkehr des Messias sich beschleunigen werde, wenn man nur möglichst bedingungslos Israel unterstütze. Also diese Evangelikalen sind wirklich ebenso abstrus in ihrer Ideologie, aber sehr wirkmächtig als Wählerpotenzial für die Republikaner. Mit denen legt sich niemand so richtig an. Und man muss dazu auch wissen, dass Joe Biden der größte Empfänger war von Wahlkampfspenden der größten pro-israelischen Lobbygruppen in den USA von 1990 bis zum letzten Jahr, nämlich das American Israel Public Affairs Committee, AIPAC. Und wenn man das weiß, dass er über fast ein Vierteljahrhundert hinweg, über mehr als ein Vierteljahrhundert, solch große Spenden erhalten hat, über Jahre hinweg, Jahrzehnte hinweg, dann versteht man möglicherweise auch besser, warum er sich so uneingeschränkt pro-israelisch äußert.
Was bedeutet Nahost für den Wahlkampf in den USA vielleicht?
Naja, sowohl Biden wie auch sein Herausforderer Trump wissen, sie können sich mit einer bestimmten Klientel in den USA nicht anlegen. Das wäre selbstmörderisch. Hinzu kommt, dass natürlich die geostrategischen Interessen der USA mit denen Israels auch durchaus identisch sind. Denn auch die USA wollen, dass der Iran geschwächt wird. Ist ein geopolitischer Widersacher der USA. Und die USA geben den Israelis gewissermaßen freie Hand, als Sheriff vor Ort, um den Iran klein zu halten. Sie wollen aber umgekehrt nicht jetzt in einen großen Krieg gezogen werden. Das ist ein Widerspruch in sich selbst, das ist ein Double Bind. Aber so funktioniert Politik manchmal. Man predigt das eine und meint das andere. Und dieses Paradox findet sich auch in der amerikanischen Politik.
Was für eine Verantwortung haben eigentlich die arabischen Staaten, wenn man bedenkt, dass Ägypten mehr oder weniger die Grenzen geschlossen hat, dass keine Flüchtlinge nach Ägypten fliehen können, ein unmittelbares Nachbarland eigentlich. Was für eine Verantwortung hat die arabische Welt?
Ja, die Frage ist mehr als berechtigt. Die arabische Welt hat im Grunde genommen die Palästinenser immer an der Nase herumgeführt, hat die Palästinenser, wenn man es überspitzt sagen will, verraten. Die arabischen Staaten, die Golfstaaten, aber auch Ägypten und andere haben sich längst mit Israel arrangiert, wollen gute Beziehungen zu Israel, teilen die Gegnerschaft zum Iran. Aber sie haben natürlich das Dilemma, dass die Bevölkerung in den jeweiligen Ländern emotional auf Seiten der Palästinenser steht. Und sie müssen sehr aufpassen, den Bogen nicht zu überspannen. Für Ägypten ist die Lage sehr prekär. Wenn Ägypten die Grenzen öffnen würde zum Gazastreifen, dann würden die Israelis jubeln. Denn jeder Palästinenser, der die Grenze in Richtung Ägypten überschreitet, dem würden die Israelis niemals mehr die Rückkehr erlauben in Richtung Gazastreifen. Das wissen die Ägypter sehr genau. Deswegen nehmen sie keine Palästinenser auf. Man kann sagen, das ist zynisch. Man kann aber auch sagen, das ist nachvollziehbar. Denn es ist ja nicht die Aufgabe Ägyptens, die mörderische Politik Israels abzufedern, indem man die Grenzen öffnet und damit den Israelis einen riesen Gefallen tut. Das ist genau der Punkt. Denn in dem Moment, wo die Grenze geöffnet wird, werden die Israelis Hunderttausende Palästinenser in Richtung Sinai abschieben. Und das wollen die Ägypter auf gar keinen Fall. Das wäre aus ihrer Sicht also ein Dammbruch, den sie nicht bewältigen können und wollen.
Also gerade erst vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit unserem Israel-Korrespondenten und da war die zentrale Frage eigentlich, irgendwann wird dieser Krieg, dieser blutige Krieg, wird Waffenstillstand oder ganz vorbei sein, irgendwie wird ein Ende kommen, aber was dann? Diese Frage wird offenbar, sagt er, in Israel viel zu wenig gestellt. Ich glaube, ich weiß auch nicht, wie da die Hamas bzw. der Libanon oder auch der Iran, wie weiter, ob das überhaupt gestellt wird. Wissen Sie etwas darüber oder was ist vor allem auch Ihre Sicht, wie weiter nach dem Ende dieses Nahostkriegs?
Die israelische Seite hat keinen klaren Plan für die Zeit danach. Man spielt gewissermaßen auf Zeit und hofft, Verhältnisse schaffen zu können, um die Palästinenser in großem Stil abschieben zu können. Es gibt keinerlei Überlegungen seitens der Israelis für die Zeit nach einem Kriegsende im Gazastreifen. Ganz unabhängig davon, dass die israelische Regierung auch gar nicht vorhat, den Krieg im Gazastreifen zu beenden. Also irgendwelche Pläne hört man manchmal von transatlantischen Denkfabriken, dass man irgendwie die palästinensische Autonomiebehörde unter Mahmoud Abbas, die soll die Verantwortung übernehmen für den Gazastreifen und dergleichen Dinge mehr. Das sind alles Kopfgeburten, das wird nicht passieren. Die wird sich hüten, die Nationalbehörde, Autonomiebehörde, eine Verantwortung zu übernehmen über diese Trümmerwüste im Gazastreifen. Das wird sie nicht tun. Also der Krieg wird weitergehen und was der Korrespondent hier sagt, ist vollkommen richtig. Auf israelischer Seite gibt es keine konstruktiven, gedeihlichen Überlegungen mit Blick auf die Zukunft. Und aus der Perspektive der Hamas und der Hezbollah ist die Sache ganz klar. Der Krieg muss enden und es muss einen palästinensischen Staat geben. Mhm. Und man kann diese Probleme per Verhandlungen lösen, wenn man das dann will. Aber der Hauptfaktor, der dieses verhindert, um das nochmal klar und deutlich zu sagen, ist eine israelische Regierung, die nicht auf Kompromiss abonniert ist, sondern auf ihr Groß-Israel-Projekt.
Da muss man vielleicht noch entgegenhalten, oder es interessiert mich, was Sie dazu sagen, diese Lösung mit einem eigenen Staat, beziehungsweise eine Zwei-Staaten-Lösung, von der ja immer wieder die Rede ist. Ich frage mich da, ist das überhaupt realistisch? Zumal man ja zumindest ansatzweise einen Versuch gestartet hat. Man hat, wenn man retrospektiv trauert, man quasi einem blühenden Singapur nach Ost nach. Ankerum hat dann die Hamas da irgendein Tunnelsystem arrangiert, ständiger Beschuss dieses Iron Domes Israel. Ist diese Zwei-Staaten-Lösung mit diesem Vorwissen überhaupt realistisch? Will man das? Kann man das?
Wenn man will, dann geht das. Aber wie gesagt, wenn ich ein großer Israel-Ideologe bin, dann will ich genau das verhindern. Dann darf es keinen palästinensischen Staat geben. Denn damit würde ich ja meine eigene Ideologie gewissermaßen relativieren. Und das ist nicht vorgesehen. Es wird also von daher keine Lösung geben. Die ist auch nie ernsthaft angestrebt worden. Jenseits von Rhetorik. Während die Politiker geredet haben, haben die Siedler Fakten geschaffen. Und mittlerweile ist mehr als die Hälfte des Westjordanlandes unter Kontrolle israelischer Siedler. Wo soll da noch ein Platz sein für einen palästinensischen Staat?
Was lernen wir von diesem Krieg, von diesem Konflikt für andere Kriege auf dieser Welt?
Jeder Krieg ist einer zu viel. Und wenn es Kriege gibt, ist das immer ein Versagen der Politik, weil man nicht gewillt war, miteinander zu verhandeln und friedliche Lösungen zu finden. Das zeigt sich hier, das zeigt sich auch im Ukraine-Krieg. Das ist ein großes Versäumnis und letztendlich geht es in Kriegen um Machtpolitik. Es ist so, dass die eine Seite der anderen Seite ihren Willen aufzuzwingen sucht. Die Alternative zu Kriegen ist eben der Kompromiss. Aber jede Form der Kompromisssuche oder gar des Pazifismus steht mittlerweile in einem sehr schlechten Licht da. Aber ohne dem geht es nicht. Und wenn wir keine friedliche Lösung für den Nahen Osten finden und der Westen der Meinung ist, man muss die Dinge einfach so laufen lassen und Israel hat carte blanche, wie erwähnt, zu tun, was immer es zu tun beliebt, dann riskieren wir eine Explosion. Und wenn der Nahe Osten explodieren sollte, dann wäre gemessen daran der Ukraine-Krieg im Grunde genommen wenig mehr als ein lokales Scharmützel. Das sage ich bewusst so, denn dann ist, wenn ich so sagen darf, Polen offen, dann ist, weiß keiner, was passiert. Und diese golfarabischen Staaten sind ja keine stabilen Regime. Also es kann alles passieren. Staatszerfall, Anarchie, Chaos, das Vorrücken von dschihadistischen Gruppen und dergleichen Dinge mehr. Ehrlich gesagt, man mag sich das gar nicht so ausmalen. Ich will hier gar nicht so als der Doomsday-Prophet auftreten. Und ich hoffe, dass ich mich in allem, was ich hier ausgeführt habe, irre. Ich hoffe, dass am Ende die Vernunft siegt, die Menschlichkeit siegt, dass beide Seiten sich die Hand reichen, dass Figuren wie Netanyahu vor Gericht gestellt werden, dass es eine gedeihliche Lösung gibt, dass die Geiseln freikommen und dass das Töten endet. Das wäre meine große Hoffnung. Aber Hoffnung ist das eine und die Entwicklung der Dinge vor Ort ist ein anderes.
Was spricht für diese Hoffnung?
Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist sozusagen dem Wesen der Menschlichkeit oder dem Menschen zu eigen, dass sie bis zuletzt hoffen. Und man kann das nur den Menschen der Region wünschen, dass es doch irgendwie den Punkt gibt, dass die Vernunft Einhalt, dass die Vernunft sich, sagen wir mal, durchsetzt. Aber wir sind davon noch weit entfernt.
Was hat dieser Krieg, mit dem Sie sich oder mit diesem Konflikt, haben Sie sich ja zeitlebens beschäftigt, das ist einfach Ihr Lebensthema. Was hat dieser Krieg, dieses Thema, diese intensiven Beschäftigung, was hat das mit Ihnen gemacht?
Ich bin sehr kritisch geworden gegenüber offiziellen Verlautbarungen der Politik. Ich habe gelernt, dass das, was die Politiker sagen, das, was sie tun, zwei Paar Schuhe sind in aller Regel. Muss nicht immer so sein, aber vielfach ist es so. Und man muss hier sehr, sehr vorsichtig sein. Und vor allem, man muss lernen, dass es keine Konfliktlösung gibt ohne Kompromisse. Und wir können eben auch in einem Konflikt wie diesem nicht der einen Seite die Hand reichen, die Israelischen, und sagen, boah, ihr seid die Good Guys, ihr könnt machen, was ihr wollt, und die anderen sind einfach nur Terroristen. Und damit ist dann irgendwie alles an Fragen beantwortet. Das ist ein zu schlichtes Modell, aber das haben wir gerade.
Haben Sie jemals eine schlüssige Erklärung dafür gefunden, warum die Menschheit oder der Mensch Krieg führt?
Naja, jetzt gehen wir sehr ins Anthroposophische. Ich glaube, es geht immer um Macht und Vorherrschaft. Es gibt Menschen, die wollen in Frieden mit ihren Nachbarn leben und es gibt andere, die wollen das, was der Nachbar besitzt, für sich selber haben und sie sind auch bereit, für dieses Ziel Gewalt einzusetzen. Mit Kain und Abel fängt es an und Geopolitik in der heutigen Zeit kommt da noch erschwerend hinzu.
Und was haben Sie auch in dieser ganzen Zeit, wo Sie sich mit Krieg und Frieden befassen, was haben Sie da gelernt, was nützt es, damit man doch einander irgendwann die Hand reichen kann, zu einem Frieden kommt? Was ist da quasi Ihr Mittel, Ihr Rezept, Ihr Erfolgsrezept, was haben Sie da gelernt?
Na, ich halte es mit Willy Brandt. Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Und das ist genau der Punkt, um den es geht. Das gilt für die Ukraine, das gilt für den Nahen Osten. Und es reicht eben nicht, die Welt in Gut und Böse zu unterteilen, in Schwarz und Weiß. Das ist das, was aber westliche und deutsche Politik vielfach leistet. Und das Ergebnis ist dann eben das, was wir haben im Nahen Osten und in der Ukraine.
Herr Lüders, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.